Herzlich willkommen nochmal. Jetzt sind wir vollzählig. Ich wollte den Cartoon zum Anlass nehmen, um so einen Spannungsbogen zu beschreiben, den es im Buddhismus seit 2500 Jahren gibt und der sich nicht wirklich verändert hat. Und ich denke, es ist wichtig, einfach beide Seiten zu sehen und beide Seiten zu kennen und dann für sich zu entscheiden, auf welcher Seite man sich eher vielleicht wohlfühlt. Und was ich vorhin ja schon sagte, ist das ein Thema, was es seit 2000 Jahren gibt, als Texte entstanden sind, in denen polemisiert wurde gegen ein bestimmtes Verständnis von dem Ziel oder dem Idealbild eines Erleuchteten. Und im Pali-Kanon ist der Begriff dafür Arahat. Arahat oder Ahat. Und das ist jemand, wo sämtliche Geistesgifte sich aufgelöst haben. Ja, also eigentlich ein Erleuchteter, ein Heiliger. Die Polemik, die vor 2000 Jahren innerhalb des Buddhismus begonnen hat, also das war in Indien, war die, dass bestimmten buddhistischen Mönchen vorgeworfen wurde, eigentlich nur für ihr eigenes Heil praktizieren. Dass der Rest der Welt ihnen eigentlich ziemlich wurscht ist, sondern das, was ihre Hauptpraxis ist, ist ihr eigenes Wohlbefinden. Also eine Art Nabelschau wurde ihnen vorgeworfen. Und dann wurde ein Gegenkonzept oder ein erweitertes Konzept kreiert. Und der Begriff dafür ist Bodhisattva. Also das Erleuchtungsziel wurde in Form des Bodhisattvas definiert. Und Bodhisattva sind zwei Begriffe. Bodhi ist das Erwachen und Sattva ist das Wesen. Also ein Wesen, das erwacht ist oder ein Wesen, das zum Erwachen strebt. Aber der entscheidende Punkt bei der Neudefinition dieses Idealbildes war der, dass der Bodhisattva für sich praktiziert, um allen Wesen zu helfen, um allen Wesen bei der Aufhebung des Leides zu unterstützen. Das heißt, es war ein viel größerer Rahmen auf einmal, für was Buddhismus gut war. Also nicht nur für das individuelle Glück, sondern sehr wohl begonnen beim individuellen Glück, aber es ging dann weiter, um für alle Wesen zu praktizieren. Und dieser Spannungsbogen zieht sich eigentlich durch die Jahrhunderte durch. Das heißt, es gibt Richtungen, die sind ausgerichtet extrem stark karikativ, eigentlich würde man sagen, sprich für das Wohl für andere Wesen. Und dann gibt es Richtungen, die haben als Hauptfokus ihr eigenes Wohl oder sehr streng und so. Ja, man könnte fast die einzelnen buddhistischen Schulen so da auf so einer Dimension einordnen, wenn man das so plakativ machen möchte. Und dann kam 19. Jahrhundert, also 17. Jahrhundert hat es schon begonnen, kam diese Phase der Kolonialisierung, wo die westlichen Kolonialherren Buddhismus eigentlich versucht haben, zu bekämpfen bzw. Das Christentum in den einzelnen Ländern einzuführen. Und mit dem Christentum war immer verbunden, also mit den Kolonialherren und ihrem Christentum, war in diesen kolonialisierten Ländern, also Sri Lanka, Indien, Burma, glaube ich, Thailand war nicht kolonialisiert, ich glaube, die waren so ein Pufferstaat, wenn ich mich richtig erinnere. Also für die jeweilige Elite in den einzelnen Ländern war gesellschaftlicher Aufstieg nur möglich, indem sie eine Schulbildung machten im westlichen Sinne. Die Schulen wurden aber von den christlichen Missionaren eingerichtet und insofern wurde ein Großteil der einheimischen Elite über diese Aufstiegsschiene christianisiert bzw. westlicher Sichtweise geimpft, wie auch immer, also beeinflusst. Und von den christlichen Missionaren wurde natürlich die einheimischen Religionen ziemlich niedergemacht, sprich der Buddhismus. Und im 19. Jahrhundert hat dann so eine, Ende des 19. Jahrhunderts, als in den einzelnen Ländern begonnen wurde, über Selbstständigkeit zu sprechen, also sich von den Kolonialherren zu befreien, gab es immer so die Frage, was ist eigentlich unsere eigene Wurzel? Und viele dieser Länder haben als eigene Wurzel den Buddhismus definiert. Also zum Beispiel Sri Lanka, zum Beispiel Burma. Und dadurch waren diese nationalen Befreiungsorganisationen oft sehr eng mit Buddhismus in Verbindung. Das muss man wissen, um heutige Erscheinungen besser verstehen zu können. Zum Beispiel, was da in Sri Lanka passiert, wo dann sehr schnell Buddhismus auch in einen extremen Nationalismus kippen kann. Ja, das hat ein bisschen was mit dieser Geschichte zu tun. Und in der Auseinandersetzung mit den Kolonialherren und den Firmen, die ja hinter den Kolonialherren standen, das heißt, es ging ja immer auch um Ausbeutung von Bodenschätzen, also jetzt im Moment sind also Irak, Afghanistan, Iran sozusagen sehr stark im Fokus, also wenn es ums Öl geht, aber in den ganzen, also in vielen asiatischen Ländern, also auch in Indien, gab es ja auch noch alle möglichen anderen Bodenschätze, die da geraubt wurden, also begonnen mit irgendwelchen Gewürzen bis halt zu Bodenschätzen. Und ab den 60er Jahren, also parallel müsste man eigentlich sagen, zu den beginnenden Umweltbewegungen bei uns, wenn das die 60er Jahre waren, ist das vielleicht zu früh, also vielleicht 70er Jahre so. Also die Grünen haben sich, ich glaube, also in Deutschland haben sie sich Anfang der 80er Jahre begründet, aber es gab aber in Asien ähnliche Bewegungen, und zwar ging es zum Beispiel um die Abholzung des Urwaldes. Also ich bin mir jetzt unsicher, ich glaube, das war Thailand. Und dort, oder begonnen, oder also man kann sozusagen noch einen Schritt vorgehen, also die Politisierung von Buddhismus hat eigentlich schon in den 50er Jahren begonnen, also mit der Flucht des Dalai Lamas zum Beispiel, der auf einmal in der Weltpolitik im Fokus stand und irgendeine Position gegenüber China, sprich den Besetzern von Tibet, einnehmen musste. Und da gab es dann die Diskussion, und gibt es immer noch, wobei ich nicht mehr auf dem aktuellen Stand war, aber es gab die Diskussion, können wir uns mit einer militarisierten Befreiungsorganisation wehren oder machen wir das vollkommen friedlich? Und davor, und das ist eines der Vorbilder von dem Dalai Lama, also dem 14., gab es natürlich Gandhi. Und bei Gandhi ist auch interessant, er ist nämlich genau durch dieses englische Sozialisationssystem gegangen, hat dann in England ja Jura studiert, also Jus, und ist dann zurückgekommen als Inder, eigentlich erst nach Südafrika, mit einer, ich sag mal, britischen Haltung. So. Und hat sich total gewundert, dass er und da gibt es diese berühmte Geschichte, wo er mit der Eisenbahn gefahren ist, und er war ja gut situiert als Anwalt und hatte, ich weiß nicht, ein Ticket für die erste Klasse oder für die zweite Klasse, und ist dort rausgeflogen und sollte dritte Klasse fahren, und das hat er überhaupt nicht verstanden im ersten Schritt, ja, weil er dachte, alle Menschen sind gleich und gleiche Rechte, und da hat für ihn dann begonnen zu reflektieren, dass das offensichtlich in vielen Ländern nicht der Fall ist. Und dort hat er sich dann also für die Bürgerrechte eingesetzt und dann in Indien für die Befreiung oder für die Unabhängigkeit von Indien. Aber der entscheidende Punkt bei Gandhi war, dass er das gewaltlos gemacht hat. Das heißt also über den Ungehorsam, also zivilen Ungehorsam, war eigentlich seine Methode. Und das hat der Dalai Lama übernommen. Das heißt, es gab sehr wohl auch in der tibetischen Community Stimmen, die gesagt haben, also wir müssen uns bewaffnen und gegen China offensiv kämpfen. Und der Dalai Lama hat das immer abgelehnt. Und der nächste wichtige Proponent, sage ich mal, der Politik, also der sehr stark, sehr klar zur Politik in seiner Art und Weise Stellung bezogen hat, war ein vietnamesischer Zen-Lehrer, Thich Nhat Hanh. Und Thich Nhat Hanh war eigentlich, ist er groß geworden im Vietnamkrieg. Und der Vietnamkrieg ist ja nicht nur durch also wir assoziieren in der Regel immer Amerika mit Vietnamkrieg. Aber eigentlich war das der Indochina-Krieg, der im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg von den Franzosen fortgeführt wurde. Das heißt, Vietnam und der Führer der Befreiungsorganisation, also Ho Chi Minh, hat also schon Ende der 40er Jahre die Befreiung von Vietnam von den französischen Kolonialherren forciert und dafür gekämpft und dachte eigentlich nach 1945, dass Frankreich jetzt diese Kolonie freigibt. Hat sich aber getäuscht. Frankreich, also de Gaulle war das, hat auf die Kolonie beharrt, weil Bodenschätze für Frankreich. Und dann gab es einen riesigen, also dann haben sie sozusagen Fremdenlegion ist dort eingesetzt worden und die haben das aber nicht geschafft. Dann wurden sie also von den Amerikanern unterstützt, erst mit Waffen, also unter Kennedy. Kennedy war derjenige, der also Militärberater dorthin geschickt hat, also die erstens im ersten Schwung die Franzosen unterstützt, im zweiten Schwung dann die südvietnamesische Armee mit ausgebildet hatte. Und der Nachfolger von Kennedy, wenn ich mich richtig erinnere, war das Johnson, der hat dann, weiß nicht, 61, 62, also als Kennedy halt erschossen wurde im Anschluss daran, oder 65, müssen wir nachschauen, hat dann also die ersten amerikanischen Bodentruppen nach Vietnam geschickt und dann ist es total eskaliert. Ja? Dann, und dann ist das Trauma von Vietnam entstanden. Aber auch hier war es so, dass die Franzosen und der Bereich, wo sie die Macht hatten, also Südvietnam, haben sie also natürlich auch christlich kolonialisiert. Das heißt, die Eliten dort waren Christen und die Buddhisten waren eigentlich die Leute, die für das einfache Volk sich zuständig gefühlt hatten. Und aus dieser Szene, sagen wir mal, kann man sagen, kam Thich Nhat Hanh und hat versucht, zwischen den Vietcong, also den Nordvietnamesen unter Ho Chi Minh und den Südvietnamesen mit ihren Katholen irgendwie zu vermitteln. Und das Problem war, beide Seiten haben ihn eigentlich bekämpft. Also er hat total zwischen den Stühlen gesessen und ist dann, also wenn ich mich richtig erinnere, auf eine Friedenskonferenz nach Paris eingeladen worden, um dort zu reden und durfte dann nicht mehr zurückreisen. Ist sozusagen ausgebürgert worden. Und er hat sich und ist dann also auch also für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen worden, hat ihn aber nicht bekommen, hat aber dann in Frankreich ein Meditationszentrum gegründet, Plum Village, wo er also und ist nach Amerika gereist und ist dann in den 70er, 80er Jahre in dieser Größenordnung, hat er also viele Antikriegsgedichte geschrieben und ist dort also sehr stark in dieser entstandenen buddhistischen Szene, war er dann einer der Stars und hat jede Menge Bücher publiziert, also sehr poetisch auch und hat also sehr stark diesen Aspekt fokussiert aus seinem Zen-Verständnis und zwar die Idee der Einheit, dass alle Menschen nicht voneinander getrennt sind und das sozusagen ist eine grundsätzliche Haltung eines Friedensaktivisten eigentlich, das heißt, der sich grundsätzlich weigert, andere Menschen und Wesen umzubringen. Aus dem Verständnis, dass es alles Brüder und Schwestern sind. Und das ging so weit, als dann Amerika den Vietnamkrieg verloren hat und also die Nordvietnamesen übernommen haben und dann also sehr, sehr viele Vietnamesen geflüchtet sind. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, da gab es die sogenannten Boat Peoples, also Leute, die sich also mit irgendwelchen desolaten Booten aufs Meer rausgeschippert sind und dann von anderen Schiffen aufgenommen wurden und viele sind untergegangen, viele sind von Piraten vergewaltigt worden, also ganz grausliche Geschichten. Und manche haben es bis nach Frankreich geschafft und sind dann bis zu Thich Nhat Hanh gekommen, der hat sie aufgenommen und der hat ein sehr bekanntes Gedicht geschrieben über die Boat, also nicht direkt über die Boat People, sondern über die Situation und hat geschrieben, dass er nicht nur Boat People ist, sondern auch Pirat. Und das zeigt so dieses Verständnis von ihm, dass er sozusagen alle umfasst. Also ich kann das nächste Mal mitbringen, wenn ich es noch finde. Aber ein sehr, sehr berührendes Gedicht, weil er versucht hat, nicht zu polarisieren. Ja, nicht so mit dem Finger hinzuzeigen, das sind die Bösen und das sind die Guten, sondern zu sehen, dass es natürlich Menschen gibt, die anderen Menschen Unrecht tun, andere Menschen brutal vergewaltigen und was auch immer. Aber aus der Verwirrung dieses Menschen, ja, dass dieser Mensch entweder selbst viel Leid erfahren hat und aus dem eigenen Leid heraus so grauslich handelt oder einfach so verwirrt ist oder so gierig ist, aber er trotzdem noch ein Mensch ist und auch sehr wohl das Potenzial hat, sich zu ändern. Und das fand ich sehr beeindruckend. Und es gibt im Pali-Kanon gibt es eine Geschichte. Es gibt also immer wieder so Geschichten von irgendwelchen Banditen, die sich um 180 Grad drehen. Die Geschichte, die ich meine, ist die Geschichte von Angulimala, heißt er. Ich weiß es nicht mehr, Pali, wie genau der Name jetzt heißt. Also die Mala ist die Gebetskette, ja? Also die Kette eigentlich. Anguli, ich glaube, das sind die Finger. Und er war deswegen berühmt, also es war ein berühmter Räuber, Bandit. Er hat Leute überfallen. So, hat ein großes Schwert gehabt und hat irgendwann Leuten aufgelauert und hat seinen Opfern die Finger abgeschnitten. Und diese Finger hat er als Halskette getragen. Also interessanter Schmuck. Und daher kommt sein Name, also ganz grauslich. Ja. Und der Buddha kam dann halt auch irgendwann also den Weg entlang und der Angulimala springt also auf den Weg mit seinem Riesenschwert, ja, und schreit ihn an, weißt du, wer ich bin? Und der Buddha sagt, na, wer bist denn du? Ich bin Angulimala. Aha. Ich bin der größte, beste, stärkste, brutalste Räuber überhaupt, den es gibt. Aha. Also, ich weiß nicht mehr, wie es genau weitergeht, ja. Auf jeden Fall wollte er ihn töten, so, ja, was das halt so Räuber machen. Und der Buddha ist irgendwie locker geblieben und witzigerweise konnte er ihn aber nicht, also mit dem Schwert treffen. Also es hat irgendwie nicht so richtig funktioniert und da war er ein bisschen erstaunt, dieser Angulimala, und hat sich gedacht, was ist denn da los? Was ist mit dem Typ los? Warum kann ich den nicht umbringen, so wie alle anderen? Und dann hat der Buddha gesagt, ja, ich bin halt der Buddha. Irgendwie so. Also ich weiß nicht, man kann nachschauen, ja, gibt es einen eigenen Pali-Text, ja. Auf jeden Fall, der Punkt der Geschichte war der, dass der Angulimala so beeindruckt war vom Buddha, dass er sein Schwert weggeschmissen hat und Mönch geworden ist, also Schüler von ihm. So. Also tieferer Sinn ist, jeder Mensch kann sich ändern. Und ja. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war das Thema, wie politisch darf Buddhismus sein? Und wenn man den Fokus nicht nur auf das eigene Heil nimmt, sondern auch auf das Heil von allen Wesen und die zweite edle Wahrheit, die wir das letzte oder vorletzte Mal hatten, beschäftigt sich ja mit den Ursachen des Leides. Ja? Das heißt, die ist natürlich im Pali-Kanon ist sie sehr personalisiert auf unser eigenes Erleben. Nehmen wir aber den Fokus auf alle Wesen, dann kann man natürlich die Frage stellen, wie wird Leid in der Welt überhaupt auch mitproduziert? Wer ist daran alles beteiligt? Und dann gibt es natürlich unseren persönlichen Anteil, okay, aber es gibt auch andere Formen von Mechanismen, die Leid produzieren, zum Beispiel Umweltverschmutzung, zum Beispiel Klimaerwärmung, zum Beispiel Atomkraftwerke, zum Beispiel verwirrte Politiker. Und dann sind wir bei dem Cartoon. Ja? Aber der Fokus des Cartoons war ja gar nicht die verwirrten Politiker, sondern das war das Hintergrundgeräusch. Sondern der Fokus war, was können wir tun in solch verwirrten Zeiten, wo so viel um uns herum an merkwürdigen Dingen passiert. Ja? Aber irgendwie fanden sich einige Leute in diesem Cartoon wieder und haben sich halt beschwert. Also jetzt nicht die, die gezeichnet wurden, sondern Leute, die den Kickel gut fanden oder Leute, die Corona-Demos gut fanden, wobei das Cartoon gar nicht über Corona-Thema ging. Ja.
Wie kam kamen die zu dem Cartoon?
Das ist veröffentlicht worden im letzten ÖBR-Programm.
Und da haben sich Leute beschwert?
Da gab es Leserbriefe, ja. Okay. Ich kann gleich noch was dazu sagen, aber ich möchte nur die Kurve bringen, ja. Also dieser Ansatz, der von Thich Nhat Hanh begründet wurde, vom Dalai Lama begründet wurde, wo sich Mönche ich glaube, das war im thailändischen Urwald, an Bäume angekettet haben, um zu verhindern, dass diese multinationalen Holzgesellschaften die Urwälder abholzen dort, ja, wo, ich weiß nicht, ob ihr das Bild kennt, sich Mönche während des Vietnamkriegs verbrannt haben, um gegen die Amis zu demonstrieren. Das waren alles Aktionen, die sozusagen den größeren Fokus gesetzt haben, wo es nicht nur darum ging, ich meditiere, damit es mir gut geht, sondern wo sehr wohl versucht wurde, das größere Ganze zu beschützen oder die Ursachen von Leid aufmerksam zu machen. Und diese Richtung innerhalb des Buddhismus nennt sich engagierter Buddhismus, Engaged Buddhism. Ist in Amerika sehr in, im deutschsprachigen Raum immer mal wieder und ist auf diesem Spannungsbogen halt eine Variante von buddhistischem Verständnis. Danke.